euch Gottes Segen. Ich möchte noch beten. Ihr dürft gerne dazu aufstehen. Ja, Herr, vielen Dank wirklich, dass wir heute da sein dürfen. Keiner hat uns gezwungen, herzukommen. Und wir wollen wirklich unsere Lust haben an deinen Gedanken, weil wir davon überzeugt sind, dass, ja, dass deine Worte die Wahrheit sind. Und wir freuen uns auf das, was du uns zu sagen hast. Amen. Wir machen heute weiter mit dem Epheserbrief. Wir haben schon mal angefangen. Und ich lese den Abschnitt am Stück nochmal vor, die Verse 3 bis 14 aus der Elberfelder Übersetzung. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt, in Christus. Wie er uns in ihm auserwählt hat, vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm seien, in Liebe. Und uns vorherbestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich gegeben hat in aller Weisheit und Einsicht. Er hat uns ja das Geheimnis seines Willens zu erkennen gegeben, nach seinem Wohlgefallen, das er sich vorgenommen hat in ihm für die Verwaltung bei der Erfüllung der Zeiten. Alles zusammenzufassen in dem Christus, das, was in den Himmeln, das, was auf der Erde ist, in ihm. Und in ihm haben wir auch ein Erbteil erlangt, die wir vorherbestimmt waren, nach dem Vorsatz dessen, der alles nach dem Rat seines Willens wirkt, damit wir zum Preise seiner Herrlichkeit seien, die wir vorher schon auf den Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, als ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Der ist die Anzahlung auf unser Erbe, auf die Erlösung seines Eigentums zum Preise seiner Herrlichkeit. Wir haben schon mal festgestellt, es ist ein unheimlich dichter Text, vollgepackt mit Informationen. Im Wesentlichen kann man sagen, Paulus beschreibt mindestens 10 Gründe, warum man Gott preisen soll. Erwählung, Sohnschaft, Heiligkeit, Erlösung, Vergebung, Gnade, Verwaltung der Zeiten, Erbteil, Herrlichkeit, Heiliger Geist. Alles Sachen, die er einfach so in den Raum stellt, ohne jetzt groß zu erklären. Alles nur angedeutet, gestreift. Aber es scheint so, als ob er uns einen Eindruck bekommen will, von irgendwie diesem gesamten Gebilde des Evangeliums. Nicht nur ein Aspekt des Evangeliums, sondern das Ganze. Das erinnert mich so ein bisschen an einen Familienurlaub. Wir sind ein paar Mal in England gewesen. Wir haben ein paar England-Fans bei uns in der Familie. Und ein Grund, warum man gern nach England geht, sind diese Herrenhäuser. Es gibt fantastische, schöne, große Herrenhäuser. Und das Nette ist, ganz viele von denen sind öffentlich zugänglich. Da kann man sie besichtigen. Zwar nicht nur außen die Gärten, sondern auch innen. Und dann gibt es eine Führung. Dann geht jemand mit einem durch das Haus, erklärt vielleicht ein bisschen was zur Geschichte des Hauses, ein bisschen was zu den Bewohnern. Und dann geht man von Zimmer zu Zimmer. Hier ist die Eingangshalle. Da kann man vielleicht Gemälde anschauen. Hier ist ein Treppenaufgang, dann geht man ins nächste Zimmer, hier ist es, das Wohnzimmer. Hier sehen wir die Küchen, mehrere Küchen natürlich. Ein Esszimmer und dann eine Bibliothek, vielleicht noch ein Billardraum und dann ein Schlafzimmer und Gästezimmer. Und so wird man durchgeführt. Und nirgends hat man jetzt 3 Wochen Zeit, sich einzuleben und alles im Detail anzuschauen. Aber man bekommt einen Gesamteindruck von diesem prächtigen Haus und ja, wie das wohl sein muss, wenn man da drin leben darf. Und so wirkt der Text für mich, als ob Paulus so einfach Türen aufreißt und sagt, schau, hier ist ein Raum und dann geht er weiter, hier ist der nächste Raum. Nirgends viel Zeit zum Verweilen, das muss man halt irgendwann, wenn man Zeit hat, selbst dann machen. Aber einen Gesamtüberblick zu bekommen von diesem herrlichen Haus, diesem Herrschaftshaus des Evangeliums. Wir haben schon mal 3 Gründe gesehen, warum Paulus begeistert ist und Gott preist. Weil wir durch das Evangelium gesegnet sind mit geistlichen Segnungen, weil wir erwählt sind, weil wir die Sohnschaft haben. Und heute soll es weitergehen. Die nächsten 3 Räume sind dran. Wir sind jetzt in Vers 7. Und da sagt Paulus, wir haben die Erlösung durch sein Blut. Erlösung durch sein Blut. Was ist eigentlich Erlösung? Was bedeutet das? Die neue evangelistische Übertragung übersetzt freigekauft. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Wir sind freigekauft. Wo muss man Menschen freikaufen, wenn sie zum Beispiel Sklaven sind? In der Antike gab es das durchaus. Wenn jemand sehr finanzielle Not hatte, konnte er sich als Sklave verkaufen, um Schulden abzubezahlen. Oder Kriegsgefangene waren auch Sklaven. Und Paulus sagt, das Tolle am Evangelium ist, dass wir freigekauft wurden. Und das finde ich sehr bemerkenswert, dass ausgerechnet Paulus das in dieser Situation schreibt. Denn wisst ihr, wo Paulus gerade ist? Im Gefängnis. Er sitzt im Gefängnis, Kapitel 3, 1, 4, 1, als Gefangener des Herrn. Das heißt, in seinen äußeren Lebensumständen ist er überhaupt nicht frei. Er sitzt im Gefängnis, ist gebunden und sagt trotzdem, ich freue mich so sehr, dass ich durch das Evangelium frei bin. Das finde ich sehr, sehr bemerkenswert. Ich glaube, bei uns ist es meistens umgekehrt. Wenn die äußeren Umstände uns irgendwie belasten, dann übertragen wir das leicht auf unsere geistliche Situation. Keiner von uns ist jetzt im Gefängnis heute Morgen, wir sitzen ja alle hier. Aber es gibt andere Dinge. Eine schwere Krankheit zum Beispiel. Und weiß nicht, also vielleicht geht es nur mir so, aber wenn da eine Krankheit ist, auf der körperlichen Ebene, was denke ich dann automatisch häufig geistlich? Ja, irgendwie bin ich geistlich wohl auch krank oder mir geht es nicht gut, es ist alles irgendwie dunkel. Oder vielleicht haben wir eine finanzielle Not, eine große Katastrophe. Was passiert leicht, dass man denkt, ja irgendwie, geistlich hat mich Gott vielleicht auch vergessen. Wir neigen dazu, von unseren Lebensumständen auf unsere geistliche Situation zu schließen. Und bei Paulus ist es genau umgekehrt. Er sagt, ich bin zwar äußerlich gebunden, aber was wirklich zählt, die eigentliche Realität, die wirklich wichtig ist, ist, dass ich in Christus frei bin. Ich wünsche mir ein bisschen mehr davon, so wie Paulus, dass die geistliche Realität wirklich meine Lebenshaltung, meine Einstellung stärker prägt und nicht nur einfach die Umstände. Paulus sagt, er ist erlöst, wir sind erlöst. Erlöst, aber wovon? Im Alten Testament haben wir den Hintergrund dazu. Das Volk Israel wurde erlöst aus Ägypten, aus der Sklaverei. In 2. Mose 15 können wir das lesen. Und wozu? Um, in Kapitel 19, ein Eigentumsvolk für Gott zu sein. Befreit von Ägypten, von der Herrschaft Pharaos, um für Gott da zu sein und ihm zu dienen. Felder und Sklaven konnten auch erlöst werden. Denken an die Geschichte von Ruth. Ein Feld lösen, der Boas konnte das als naher Verwandter. Das bedeutet, dass ein Feld zu den ursprünglichen, zu der ursprünglichen Familie zurückgeht. Also es geht hier um Besitzverhältnisse. Wem gehört was? Manchmal denken wir, ja, Erlösung, sehr gerne. Wer wird mich befreien? Aber wir wollen halt ganz frei sein, dass wir dann selbst bestimmen können. Aber das ist nicht das biblische Konzept von Erlösung, sondern es ist immer von einer Sache befreit werden für eine andere. Es gibt keine absolute Freiheit. Irgendjemand dienen wir immer. Wovon ist Paulus befreit worden? Wie würde er das verstehen? Nun, Paulus war ja Pharisäer. Und deswegen erinnert mich das, was er hier schreibt, auch an etwas, was Jesus mal Pharisäern speziell gesagt hat. In Johannes 8, 32 können wir das lesen. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Sie antworteten ihm, wir sind Abrahams Nachkommenschaft, wir sind niemals Sklaven gewesen. Wie sagst du, ihr sollt frei werden? Jesus antwortet ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist der Sündesklave. Es sind gerade die Menschen, die sich besonders anstrengen und besonders gut sind, die vielleicht gar nicht merken, dass sie gebunden sind, dass sie Sklaven sind. Aber wir sind nicht frei. Ohne Christus sind wir immer gebunden. Manchmal ist es was Offensichtliches, das kann eine Sucht sein, vielleicht Pornografie, so schnelles und zuverlässiges Glücksgefühl auf Knopfdruck. Oder es kann auch Alkohol sein, so eine Flucht vor der Realität, vor den Enttäuschungen und Schmerzen, Probleme. Aber wir sind genauso gebunden, zum Beispiel an negativen Gedanken, an Neid, dass man immer denkt, ja, die anderen haben es doch besser. Irgendwie, Gott hat ihnen doch ein bisschen mehr geschenkt als mir. Eigentlich hätte ich gern, was die haben. Oder Bindung an der Meinung anderer. Für das Selbstwertgefühl, was denken die anderen über mich? Und man kommt nicht davon frei, einfach durch Anstrengung. Von uns selbst aus sind wir immer gebunden. An uns selbst, an Egoismus, an Unglauben, Misstrauen gegenüber Gott. Es fehlt uns letztendlich die Kraft, wirklich frei zu entscheiden. Paulus kennt diese Not und deswegen sagt er in Römer 7, 24, ich unglückseliger Mensch, gibt es denn niemand, der mich aus dieser tödlichen Verstrickung befreien kann? Wenn wir noch nie gemerkt haben, wie unfähig wir sind, uns aus unserer eigenen Gefangenschaft wirklich zu befreien, dann haben wir vielleicht das Evangelium noch nicht richtig verstanden. Das Hauptproblem für Paulus sind nicht die anderen, die mir das Leben schwer machen, die lieblos sind, böse zu mir. Es sind nicht die Arbeitskollegen. Das Hauptproblem liegt bei mir. Ich bin gebunden. Ich komme von mir selbst und von der Sünde nicht weg. Ich unglückseliger Mensch, gibt es denn niemand, der mich befreien kann? Fragt Paulus. Aber doch, natürlich gibt es jemand. Gleich der nächste Vers. Doch, und dafür danke ich Gott. Jesus Christus, unser Herr. Römer 7, 25. Jesus ist gekommen, um uns zu befreien. Das gehört zu den Grundwahrheiten des Evangeliums. Nicht, damit wir einfach Narrenfreiheit haben und endlich alles tun können, was wir jemals wollten, sondern dass wir ihm dienen dürfen. Dass wir ihm gehören. Darum geht es bei der Erlösung. Erlösung bedeutet, ich gehöre jetzt Gott. Aber das kam auch mit einem Preis. Und Paulus nennt uns auch den Preis. Er sagt, durch sein Blut. Ist das teuer? Was würdet ihr schätzen? Wie teuer ist eine Blutkonserve? 300 Milliliter rote Blutkörperchen. Gibt es Schätzungen? Was denkt ihr? Um die 100 Euro, genau. Ist eigentlich gar nicht so teuer. Blut ist anscheinend gar nicht so wertvoll. Warum ist es so erschwinglich? Na gut, es kostet dem Spender nicht allzu viel. Wenn man 500 abgibt, Milliliter, man hat insgesamt 5,5, 6 Liter. Es wird schnell nachproduziert. Aber was glaubt ihr, wie teuer die Konserven wären, wenn jedes Mal der Spender sterben müsste? Das ist natürlich genau das, was die Bibel sagt. Als Jesus sein Blut gespendet hat, war das nicht wie beim DRK. Das hat nicht 40 Minuten gedauert, hat noch einen Snack gekriegt und vielleicht 25 Euro als Entschädigung. Er musste einfach sterben, komplett. Nicht nur körperlich, sondern auch seelisch, als er die Sünde getragen hat. Die Trennung von Gott. Und das tat er für uns, um uns zu erlösen, zu befreien. Dass die Besitzansprüche geändert sind. So kostbar ist die Erlösung. Deswegen sagt Petrus in 1. Petrus 1, ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen wie Silber oder Gold von dem sinnlosen Leben befreit worden seid, sondern mit dem kostbaren Blut eines reinen und makellosen Opferlammes. Erlösung. Paulus hat uns gerade ein Zimmer gezeigt, ist völlig begeistert, aber es geht gleich weiter. Das nächste Zimmer. Vergebung der Vergehungen. Immer noch Vers 7. Klingt ein bisschen ähnlich wie Erlösung, oder? Und es ist auch so, in so einem Herrenhaus, manchmal gibt es Zimmer, wo keine Trennwand dazwischen ist. Ein Raum geht in den anderen Raum über. Vielleicht ist es so mit Vergebung und Erlösung. Die haben schon miteinander was zu tun. Erlösung braucht auch Vergebung oder geschieht auch durch die Vergebung. Und trotzdem, ein bisschen unterschiedlich sind die zwei Punkte doch. Und deswegen lohnt es sich, sie auch gesondert oder jeden Punkt für sich zu betrachten. Es geht hier um Verfehlung. Oder Vergehen. Vergehen oder Verfehlungen bedeuten, dass irgendwo eine Grenze überschritten wurde, eine Regel gebrochen wurde. Und das sagt uns die Bibel, dass Gott der Schöpfer ist, er hat die Regeln aufgestellt, er weiß, wie wir leben sollen. Zum Beispiel in den 10 Geboten hat er das mitgeteilt. Oder auch allgemeine Regeln. Wir sollen Gott lieben von ganzem Herzen, den Nächsten wie sich selbst. Nicht nur Handlungen, sondern auch unsere Gedanken gehören dazu. Aber wir Menschen gehen ständig über diese Grenzen, überschreiten sie. Immer wieder tun wir das, was Gott gesagt hat, tu das nicht. Mit schrecklichen Folgen. Römer 3 erinnert uns, Paulus, der Lohn der Sünde ist der Tod. Sünde ist aus Gottes Sicht sehr, sehr schlimm. Uns fehlt oft so ein Empfinden dafür. Wir können das vom Kopf her durchaus wissen, aber wir bleiben emotional vom Gefühl her trotzdem häufig so ein bisschen kalt, unberührt. So ist es halt. Ja, ich bin halt Sünder. Ich habe halt gesündigt. Ist so. Vielleicht, weil wir abgestumpft sind, weil die Umwelt uns sagt, Ist nicht schlimm. Vielleicht vergleichen wir uns einfach mit schlimmeren Leuten und fühlen uns dann besser. Aber das Problem ist, dass wir uns mit Gott vergleichen müssen. Er ist der Maßstab. In seiner Heiligkeit, aber auch in seiner Liebe. Und er schenkt die Gesetze, sagt Paulus in Römer 7, damit wir die Sünde besser erkennen. Und so ist es, dass auch der Herr Jesus, zum Beispiel in der Bergpredigt, uns einfach mitteilt, auch die Gedanken sind sündig, wenn sie nicht liebevoll sind. Es ist nicht nur, wenn wir was stehlen, sondern auch der Wunsch zu stehlen, das in seinem Kopf schon mal sich vorzustellen, da beginnt schon die Sünde. Oder nehmen wir einfach 1. Korinther 13. Wir sollen ja nach Gottes Gebot einander lieben. Wie ist die Liebe? Geduldig, freundlich, kennt keinen Neid, nimmt sich selbst nicht wichtig, ist nicht taktlos, sucht nicht für sich selbst etwas, lässt sich nicht reizen, trägt Böses nicht nach und so weiter. Da können wir uns selbst einfach an diesem Maßstab prüfen und dann merken wir schon, dass wir Sünder sind. Und angenommen, du bist ein richtig guter Mensch und nur einmal am Tag sündigst, da läppert sich trotzdem was zusammen. In einem Jahr 365 Sünden, wenn du 70 Jahre lebst, sind es 25.000 Sünden. Das ist schon einiges. Und was gedenken wir zu tun, wenn wir vor Gott stehen im Gericht? Aber es ist nicht negativ, es ist nicht schädlich, immer über Sünde zu reden, immer über Sünde nachzudenken. Muss man nicht positiv denken. Aber wenn es die Wahrheit ist, wenn wir eine Gewebsprobe nehmen im Krankenhaus und der Pathologe weist Krebs nach, bin ich dann ein schlechter Arzt und lieblos und pessimistisch, wenn ich dem Patienten mitteile, das ist Krebs? Überhaupt nicht. Im Gegenteil, das wäre lieblos, ihm das zu verschweigen. Denn wenn es eine Therapie gibt, könnte man ihn retten. Das wäre ja furchtbar, wenn man einfach sagen würde, ja, ich will nicht negativ sein. Ja, Probe war alles okay. Undenkbar. Und so kann Gott auch gar nicht einfach nur immer schweigen über Sünde. Nicht, damit wir traurig werden, sondern dass wir getrieben werden, eine Lösung zu suchen. Und was ist die Lösung? Auch das teilt uns Paulus mit. Es ist die Vergebung. Vergebung der Sünden. Die Lösung ist nicht, dass wir einfach die Augen zumachen und so tun, als ob die Sünde nicht existiert. Die Lösung ist auch nicht, einfach wegzuerklären, dass wir sagen, ja, ich war halt gereizt, weil ich schlecht geschlafen habe und Hunger hatte. Deswegen ist es mir halt passiert. Die Lösung ist auch nicht, dass wir uns einfach zusammenreißen und sagen, okay, das passiert mir nicht nochmal. Ich streng mich jetzt an. Denn selbst wenn du das schaffen würdest, für den Rest deines Lebens, was sowieso nicht klappt, aber selbst wenn du es schaffen würdest, was machst du mit den alten Sünden? Die gehen dadurch trotzdem nicht weg. Paulus sagt, das Wunder des Evangeliums, das Schöne ist, dass es Vergebung gibt. Und Vergebung ist etwas, was Gott tun muss. Er ist aktiv. In dem Fall sind wir tatsächlich passiv. Wir können uns selbst nicht reinigen. Es geht nicht. Es bedeutet, dass Gott bereit ist, nicht mehr an unsere Sünde zu denken, zu richten und zu strafen. Es ist ein Geschenk. So einfach. Einfach so. Gott beschließt einfach, nicht mehr dran zu denken. Und damit ist alles gut. Das ist fast zu billig, oder? Und was ist mit Gerechtigkeit? Nein, Paulus weiß, dass die Vergebung, genau wie die Erlösung, die wir gerade betrachtet haben, um einen Preis kommt. Und das ist sein Tod, sein Blut. In Hebräer 9 können wir lesen, ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Deswegen ist er am Kreuz gestorben. In Christus haben wir Vergebung. Gott denkt nicht mehr an unsere Sünde. Wenn er uns betrachtet, wenn wir in Christus sind, betrachtet er uns nur in Liebe und sieht seinen Sohn und uns in ihm. Und darüber freut sich Paulus. Das ist ein Grund, Gott zu preisen. Und auch hier könnte man noch sehr, sehr viel über Vergebung nachdenken. Aber wir haben keine Zeit. Die Tour geht weiter. Aber den nächsten Raum wird uns Jonas ein bisschen zeigen.
Ja, jetzt hat sich der Tourleiter plötzlich geändert. Fragt sich, wie das passieren konnte. Genau, wir gehen weiter in Vers 7 und dann auch weiter in Vers 8. Der Satz geht über viele Verse, auch über 7 und 8. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehen, nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich gegeben hat in aller Weisheit und Einsicht. Also jetzt schauen wir uns den nächsten Raum an, nämlich wie Gott uns seine Gnade geschenkt hat. Wenn man sich erstmal anguckt, was der überhaupt meint mit Gnade, dann kann man natürlich nachdenken, zu gucken, was das griechische Wort bedeutet. Und dann kommt man dahinter, dass es tatsächlich das Wort Charis ist, das Freude bedeutet. Das heißt, Gnade und Freude, die hängen sehr, 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 sehr eng miteinander zusammen. Das heißt, wenn Gott uns Gnade schenken will, dann ist da auch immer ein Stückchen Freude dabei. Das heißt, Gott will uns, wenn er uns Gnade schenkt, will er uns damit eine Freude bereiten. Und wir sollen uns auch freuen, dass wir eben diese Gnade empfangen können. Und es ist auch relativ offensichtlich, dass Paulus sich freut darüber. Man sieht es den ganzen Text lang, er kann gar nicht aufhören, ihm fällt immer was Neues ein, was man noch zeigen könnte. Und diese Freude, die man nicht nur in den Versen, sondern in all seinen Briefen sehen kann, die wünscht er auch uns, die will er auch, dass wir das empfangen von Gott, dass wir seine Gnade empfangen und dadurch auch diese Freude bekommen. Natürlich ist es aber nicht so, dass Gnade nur Freude bedeutet. Ich meine, es ist ja offensichtlich kein Synonym für Freude, sonst würden wir das häufiger im selben Kontext verwenden. Sondern Gnade ist ein relativ vielschichtiges Konzept, was sehr viele Bedeutungen hat, was man sehr unterschiedlich verwenden kann. Paulus verwendet es nur in diesem Text allein in drei unterschiedlichen Kontexten und will uns mit dem Wort Gnade eben drei unterschiedliche Aspekte von Gottes Gnade zeigen. Einmal das Offensichtlichste in Vers 6, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Also Gnade als Element der Vergebung oder Vergebung als Element der Gnade, dass Gott uns Gnade schenkt, indem er uns vergibt und dass wir diese Gnade empfangen und das heißt uns das Vergeben. Das heißt dieses Vergeben der Vergehen, was der Papa gerade gesagt hat, das geht Hand in Hand mit der Gnade einher, die der Herr uns schenkt. Das heißt, er begnadigt uns und dadurch sind unsere Sünden vergeben. Das ist wie ein König, der einen Kriminellen begnadigt. Der muss jetzt nicht mehr die Strafe für seine Verbrechen zahlen. Und so sind auch wir sind die Kriminelle und der Herr ist der König. Wir haben unsere Vergehen, die wir begehen. Ja, aber er begnadigt uns, er vergibt uns und so kommen wir dann eben zu Gott. Aber ebenfalls in Vers 6, in Bezug auf den Satz davor auch, er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst, nach dem Wohlgefallen seines Willens und zum Preis der Herrlichkeit seiner Gnade. Das heißt, wir sind vorherbestimmt zum Preis der Herrlichkeit seiner Gnade. Das heißt, wir sind geschaffen, um Gottes Gnade zu preisen, um Gottes herrliche Gnade zu preisen, so Paulus. Also hier sagt Paulus, dass Gottes Gnade nicht etwas nur ist, was wir empfangen, sondern dass wir auch etwas in Gottes Gnade zeigen können, dass wir so eine Ehrfurcht zeigen können, dass wir sagen können, ja, das ist eine herrliche Gnade, die der Herr hat. Ich habe vergessen. Ja. Genau. Ja, also es ist herrlich, Gottes Gnade ist herrlich, es ist eine herrliche Gnade, die er uns schenkt. Und es ist wert, eben diese Gnade zu preisen und es ist auch unser Job, diese Gnade zu preisen. Wir sind vorherbestimmt dazu. Und es ist auch relativ offensichtlich, dass diese Gnade herrlich ist, wenn man drüber nachdenkt. Der Papa hat das Beispiel gebracht mit dem Blutspenden, dass wir, also wenn jemand sterben müsste dafür, jedes Mal, wenn jemand Blut spendet, aber das trotzdem macht. Und wenn wir sagen, nur für uns und uns damit eben begnadigt, dann würden wir sagen, ja, das ist schon ziemlich cool, schon ziemlich was Tolles. Also es ist was sehr Teures gewesen, aber eben wegen diesem Preis ist es auch was Herrliches, dass er es trotzdem gemacht hat, dass er es trotzdem über sich gebracht hat, sich selbst zu opfern. Und zusätzlich dazu ist es noch eine vollkommene Gnade. Das heißt, das ist nicht, dass wir diese Gnade empfangen und dann sagt, okay, jetzt habt ihr 5 Jahre, wo ich eure Sünden vergebe, aber dann in 5 Jahren müsst ihr irgendwas, weiß nicht, müsst ihr anfangen, einen Betrag im Jahr zu zahlen oder so. Es gibt keinen Haken an der Sache. Alle unsere Sünden sind komplett vergeben, für immer, für alle Ewigkeit. Und wir können uns einfach glücklich schätzen, dass wir diese Gnade empfangen haben und können auch diese Gnade preisen dann, wenn wir darüber nachdenken. Und dann noch, ich gehe mal wieder hier hin, und dann noch in Vers 7 und dann Vers 8. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich gegeben hat in aller Weisheit und Einsicht. Das heißt, Gottes Gnade ist auch sehr reich. Er hat sehr, sehr viel Reichtum, sehr, sehr viel Gnade. Er hat einen großen Reichtum an Gnade. Ich habe mir das so vorgestellt, wir kennen ja das Gleichnis vom Schuldner in Lukas 7, wo Jesus sagt, es gab diese zwei Menschen. Der eine hat 500 Denare geschuldet, der andere nur 50 und dann beiden wurde vergeben. Dann, ja, wer freut sich von den beiden mehr? Ja, der mit 500 natürlich. Aber stellen wir uns jetzt mal vor, es sind nicht zwei Menschen, die da hingekommen sind, sondern es sind 200 oder 2000 oder 2 Milliarden oder noch viel mehr. Und zu jedem Einzelnen sagt dann dieser reiche Mann so, ich vergebe dir deine Schuld. Und egal wie viel das ist, egal ob es 50, 500, 5000 Denare sind, jedem Einzelnen vergibt er. Und er hört nicht auf und er sagt nicht plötzlich, ja okay, das war's, ich hätte auch gerne ein bisschen Geld. Sondern er macht einfach weiter. Und er vergibt einfach weiter. Und so ist eben Gott. Er sieht alle Milliarden an Menschen, die gelebt haben, die noch leben werden. Und er vergibt jedem Einzelnen die Schuld, wenn er eben Gottes Gnade annimmt. Und dieser unglaubliche Reichtum an Gnade, den Gott hat, das ist auch etwas, was Paulus betonen will, damit. Und dass er das eben hier schreibt. Genau, aber Paulus hört da nicht auf, im Kontext der Gnade, sondern er sagt dann noch, wieder in Vers 8 dann, wie er uns reichlich gegeben hat in aller Weisheit und Einsicht. Also da streiten sich die Übersetzungen ein bisschen. Manche sagen, dass er uns Weisheit und Einsicht gegeben hat, einfach so. Andere sagen, wie hier, dass er uns die Gnade gegeben hat in aller Weisheit und Einsicht. Ich denke eher, dass es so ist, Luther hat so übersetzt, die lateinischen Übersetzungen, die ich gefunden habe, die haben es auch eher so übersetzt. Griechisch kann ich nicht, hätte ich meine Schwester fragen müssen. Und im Vers danach wird das auch nochmal gesagt, dass er uns Weisheit gegeben hat oder eben ein Geheimnis seines Willens erkennen gegeben hat. Ja, deshalb glaube ich eher, dass es sich in Bezug auf seine Gnade bezieht. Das heißt, daraus folgt dann eben, dass Gott, die Weisheit in Person, der allwissende Herrscher, dass er uns in aller Weisheit und Einsicht seine Gnade geschenkt hat. Das heißt, es ist nicht nur etwas, weil er uns so Freude machen will, sondern es ist ein fester Bestandteil von seinem Plan. Es ist ein fester Bestandteil von seinem Plan für die ganze Welt, von seinem Erlösungsplan, von der Geschichte der Hoffnung, die er schreibt. Und das ist auch etwas, was wir, oder was für uns so ein Grund für Dankbarkeit sein kann. Das ist, dass wir ein fester Bestandteil von Gottes Plan sind eben, dass wir durch diese Gnade, die er uns schenkt, dass wir wissen, dass das eben im Plan Gottes geschieht. Dass wir nicht nur so ein Nebengedanke sind, dass er sagt, so ja, okay, euch kann ich noch ein bisschen Gnade schenken, so ich habe genug, sondern dass wir zentral sind für die, oder dass diese Gnade zentral ist für diese, für die Geschichte, die Gott schreibt, für die ganze Geschichte der Menschheit. Und dass wir als begnadigte Menschen, dass wir dann eben so zentral sind für Gott, dass wir so wichtig sind für ihn, dass er das für gut empfindet, uns diese Gnade zu schenken. Ja, und da können wir eben noch sehr dankbar für sein, dass wir, obwohl wir es nicht genau verstehen, obwohl wir Gottes Plan nicht genau verstehen, dass wir wissen, dass Gott das in aller Weisheit gemacht hat, dass er das gut gemacht hat, dass er das auch immer noch gut machen wird in alle Ewigkeit. Genau, zusammenfassend können wir uns freuen. Können wir Gottes Gnade preisen, die Herrlichkeit seiner Gnade und können dankbar sein, dass er uns diese Gnade geschenkt hat. Und nun, also ich meine, wir können das jetzt alles machen, das ist schön und gut, das bezieht sich dann aber nur auf unser Inneres. Und das will Gott ja auch nicht. Er will ja auch, dass wir es ein bisschen nach außen geben. Und so können wir dann immer überlegen, wie wir diese Gnade Gottes weitergeben können. Jesus sagt das andere Gleichnis mit dem Schuldner in Matthäus 18. Erzählt er das Gleichnis von dem Menschen, dem vergeben wurde, dem seine Schulden, viele Schulden vergeben wurden, von einem sehr reichen Mann. Und dann geht er raus, man sieht da jemanden, der ihm Geld schuldet, der sagt, hey, ich habe das Geld leider nicht, ich kann dir das nicht zurückzahlen. Aber dann wird er wütend und sagt, hey, ich brauche das Geld, ich will das Geld, gib mir das Geld, obwohl ihm gerade vergeben wurde. Und so sollen wir eben nicht sein. Wir sollen eben nicht so sein, dass wir Gottes Gnade empfangen und dann eben diese Gnade nicht weitergeben können an andere Menschen. Sondern wir sollen Menschen sein, die Gottes Gnade haben und die sehr dankbar sind dafür und die dann den Wert in dieser Gnade sehen und auch den Wert dann weitergeben wollen. Wir sollen der Welt zeigen, dass Gottes Gnade so herrlich ist und sich lohnt, sie anzunehmen. Ja, und so sollen wir dann eben Gottes Gnade weitergeben und selber dann auch gnädig sein. Genau. Das waren jetzt die nächsten paar Räume, die der Tourleiter euch gezeigt hat. Es gibt noch einige. Es ist eine lange Reise, es ist ein großes Haus, das Paulus dann ein paar Verse nur aufgebaut hat. Zusammenfassend noch alle Punkte. Also wir sind erlöst durch sein Blut. Wir gehören zu Jesus jetzt. Wir sind jetzt nicht mehr Sklave der Sünde, sondern wir sind jetzt Sklaven Gottes, so wie Paulus sich oft nennt. Und das ist was Positives, das ist nichts Negatives. Wir sollen nicht denken, Sklave, ich will kein Sklave sein, sondern es ist das Beste der Welt, dass man Sklave Gottes ist. Dann vergibt er auch unsere Vergehen, das heißt, alles Schlimme, was wir machen, wo wir uns selbst für hassen, wo wir denken, so, wie kann Gott uns doch lieben? Er liebt uns trotzdem, wenn wir unsere Sünden vergeben oder ohne. Aber er liebt uns trotzdem und vor allem, wenn wir unsere Sünden vergeben und ihm sagen, so hey, das, was ich gemacht habe, das geht gar nicht. Bitte verzeih mir, dann wird er das auch sehr gerne tun. Ja, und dann schenkt er uns noch seine Gnade. Und über diese Gnade, die er uns schenkt, kann man sich freuen. Die sollten wir preisen und wir können dankbar dafür sein. Ja, Amen. Ja, ich würde noch beten zum Abschluss. Wir können dazu aufstehen.